Am Aschermittwoch ist alles vorbei. Nein, nicht für den BVB. Nach dem 2:0 gegen Atalanta steht Dortmund mit mindestens einem Bein im Achtelfinale der Champions League. Trotz Grönemeyer-Verkehrschaos, trotz Abwehrnotstand. Kein Drama, kein Zittern, nur Kontrolle. Gerassi trifft wieder, Riasson liefert wieder. Und weil heute der Tag der Batterie ist, fragen wir uns, wie voll ist denn jetzt der Akku des BVB für die Woche der Wahrheit mit den Duellen gegen Leipzig und Bayern wirklich?
Fever-Pitch, der Fußball-Podcast.
Mit Malte Asmus und dem BVB-Reporter Jonas Ortmann von Funke. Hallo Jonas.
Grüß dich, Malte. Tief im Westen wurde die Straße verstopft. Das hat gestern ganz gut gefasst, glaube ich. Grönemeyer
genau.
In Dortmund und ja, Verkehrschaos, wo das Auge nur hinreichte.
Ein parallel zum BVB stattfindendes Grönemeyer-Konzert in der nahen Westfalenhalle hat rund um den Signal Iduna Park für Zustände gesorgt. Wie oft hast du dich gestern gefragt, was soll das?
Ja, ich bin einiges gewohnt aus dem Dortmunder Stadtverkehr, wenn wir zu den Spielen anreisen. Es ist auch nicht immer, wenn das nicht ganz in der Öffentlichkeit steht, dass es so easy geht. Aber gestern habe ich mich doch schon das ein oder andere Mal gefragt, warum ist denn jetzt hier schon wieder eine Sperrung? Also das war schon gestern hart, Stunde 55 gebraucht. Da ja, sind andere schon an der Nordsee gewesen in dieser Zeit.
Definitiv. Aber du warst vor dem BVB da, oder?
Das ist richtig, ja. Der BVB kam ja mit 45 Minuten Verspätung dort an. Ich glaube, kurz nach 20.20 Uhr müsste das gewesen sein. Also der Anstoß wurde ja dann auch eine Viertelstunde verschoben. Das sprach sich dann relativ schnell rum. Also man plant natürlich auch als Journalist dann immer ein wenig Puffer ein, dass man da jetzt nicht zu spät den Anpfiff verpasst. Also das passte alles. Aber ja, die Verspätung macht das nach den Abend dann natürlich trotzdem noch immer ein wenig später alles. Mhm. Aber dazu kommen wir ja dann gleich. Es war ja aus BVB-Sicht zumindest ein sehr erfolgreicher.
Ganz genau. Hast du erwartet, dass der BVB diese Verzögerung und dann auch dieses lange im Stau stehen letztlich so unbeeindruckt wegsteckt? Und es war ja nicht nur das, ich hatte es ja im Intro schon gesagt, auch noch die Abwehrsorgen. Also da kam ja einiges zusammen, was vielleicht den BVB vor wenigen Monaten noch komplett aus der Bahn geworfen hätte. Jetzt nach 3 Minuten schon gleich das 1-0. Also war ja nicht viel von zu merken.
Genau, dieses 1:0 war sicherlich pures Selbstvertrauen der Beteiligten. Einmal Julian Riasson, also das war ja unglaublich, wie er dann für Flanke ansetzte, wie der junge David Beckham, die dann punktgenau auf Serhou Guirassy wieder tropft, wie schon gegen Mainz zusammen. Da hat man, finde ich, bei beiden gesehen, was Selbstvertrauen ausmacht. Mhm. Aber zurück zu deiner Ausgangsfrage. Ich war nicht davon überrascht, dass der BVB sowas wegsteckt, denn du hattest die Abwehrsorgen auch schon angesprochen. Der BVB hat so ein wenig, obwohl wichtige Spieler gerade hinten fehlen, wie ein Nico Schlotterbeck, wie ein Emre Can, so ein wenig seine Achse gefunden. Nico Kovac hatte sich lange daraus ausgezeichnet, dass man viel rotiert hat. Man konnte die Aufstellung praktisch würfeln, wer da vorne, wer im Mittelfeld spielt, wer hinten zusammen die Dreierkette bildet. Doch jetzt so ein wenig mit Waldemar Anton, die Zentrale, auf den kommen wir vielleicht gleich auch nochmal im Detail zu sprechen. Der ist für mich gerade die absolute Konstante und, das muss man auch ehrlich sagen, auch wenn ein Nico Schlotterbeck da ist, für mich aktuell der Wichtigste da hinten drin in der Zentrale. Dann hast du mit Felix Metscher und Joe Bellingham zwei, die sich da gerade ein wenig einspielen, was auch ein wenig gut harmoniert, finde ich. Und dann wurde zuletzt auch in der Offensive weniger rotiert. Julian Brandt, Serhou Guirassy, der wieder in Form ist und Maxi Bayer, der auch erneut getroffen hat. Ja, das harmoniert dann natürlich auch so ein wenig besser, wenn du nicht immer mit einem anderen Partner vorne spielst. Und ich glaube, das zeichnet den BVB gerade so ein wenig aus. Denn im erfolgreichen Saisonrückspurt unter Nico Kovac letzte Saison hatte sich auch schon so eine klare Achse entwickelt dann irgendwann, auf die Nico Kovac gesetzt hat. Und ich sehe das gerade so ein wenig auf diesem Weg dahin, dass das vielleicht so ein wenig diese Bayern-Angriffsachse, so möchte ich es mal formulieren, vielleicht sein könnte.
Und das hat dann auch tatsächlich auch dafür gesorgt, dass trotz des Ausfalls des von dir eben schon angesprochenen Schlotterbeck, des zentralen Manns da hinten, dann auch gestern nicht viel anbrach oder lag es auch am Gegner? Wie würdest du es insgesamt bezeichnen oder auch einschätzen, dass die Abwehr sicher stand?
Ja, es war sicherlich ein Mix aus beidem. Ich hatte gerade schon Waldemar Anton angesprochen, der vor allem Luca Reggiani, der 18-Jährige, der jetzt sein Startelfdebüt in der Königsklasse im K.O.-Spiel gefeiert hat, habe ich persönlich auch nicht mit gerechnet. Aber da muss man Kovac wirklich mal hervorheben. Er war ja bisher auch nicht dafür bekannt, den Jugendspieler jetzt so inflationär einzusetzen und dann doch eher auf die Erfahrung zu setzen. Doch er hatte auf der PK vor, ich glaube, 2-3 Wochen mal einen Satz gesagt, wenn ich muss, dann werde ich. Und das hat er jetzt so Ja, das ist so eingetreten. Und das finde ich, da muss man den Hut vorziehen. Also er hat quasi jetzt nicht irgendwelche Experimente, hat auch Julian Riasson zum Beispiel seiner Stärke nicht beraubt, die er jetzt gegen Mainz gezeigt hat. Ja, und mit dem Coaching dann von Anton, finde ich, hat das sehr gut geklappt. Rami Benzebaini ohnehin hat ja auch Nico Schlotterbeck schon in der vergangenen Saison sehr gut vertreten, wenn er in dieser Konstellation auch mit Waldemar, Anton und Svensson dort auf der linken Seite steht. Und auf der anderen Seite Atalanta, ich glaube Scamacca, der Stürmer, der ist auch ein wenig angeschlagen gewesen, hat jetzt auch nicht die besten Wochen wohl hinter sich, so wie man das gestern hörte im Stadion. Ja, und insgesamt war das von Atalanta doch relativ enttäuschend. Also so eine richtig klare Torchance gab es dann nicht. Es gab so zwei Szenen in der ersten Halbzeit, da hätte es mal gefährlich werden können. Aber ansonsten waren es da noch zwei Fernschüsse und das hat der BVB wirklich sehr, sehr souverän runtergespielt. Mhm. Und zwar erwartet Niko Kovac dann einen heißen Tanz auch nächste Woche in Bergamo, aber ich glaube, das wird sich der BVB, wenn man ansatzweise nur diese Leistung zeigt, nicht nehmen lassen.
Ja, 2-0, eigentlich ein sicheres Polster. Dieses etwas Tiefstapeln, gehört das zum Prinzip Kovac, der ja nie zu jetzt großen Jubelstürmen dann neigt, sondern immer so ein bisschen aufs Gemüt drückt, sag ich mal, auf die Lautstärke drückt.
Ja, das ist auch seine Art und Weise, wie er dann auch damit spielt. Ich gehe stark davon aus, dass es intern anders aussieht. Aber Kovac ist schon ein Fuchs. So habe ich ihn jetzt auch kennengelernt in dem ersten Jahr. Und der BVB fährt halt gerade gut damit, diese Bodenständigkeit an den Tag zu legen in der Öffentlichkeit. Zwar gab es diese Meisteransagen von Nico Schlotterbeck. Julian Brandt hatte das auch mal so ein wenig bestätigt. Aber Niko Kovac spricht immer wieder vom Rückspiegel, wenn wir jetzt gerade mal auf die Bundesliga schauen. Und ja, damit fährt der BVB halt aktuell gut und ich wüsste jetzt auch nicht, warum Niko Kovac da was dran ändern sollte, auch wenn es vielleicht in der Öffentlichkeit so ein wenig langweilig klingt, aber ich hatte das auch mal in einem Kommentar so verfasst, Kovac muss Realist bleiben. Mhm. Und sicherlich, wir reden jetzt wahrscheinlich auch gleich über das Bayern-Spiel in der kommenden Woche Samstag, also ein paar Tage sind es noch. Und ab dann, wenn das wirklich so ausgehen sollte aus BVB-Sicht, dass man sagt, wie greifen die Bayern an, dann finde ich, kann man da so einen Wechsel auch öffentlich vollziehen. Aber bis dahin, finde ich, ist der BVB gut gefahren. Und lass mich dann noch einen Punkt machen, Thema Rückspiegel. Niko Kovac hat jetzt, glaube ich, 36 Bundesligaspiele gecoacht und 79 Punkte geholt. Das sind zwar ein paar weniger als die Bayern, klar, aber das sind 16 mehr als Leverkusen, das sind 21 mehr als RB Leipzig in dieser Zeit, also in diesem einen Jahr. Und das zeigt, finde ich schon, wenn man jetzt mal in diesen Rückspiegel schaut, ja, wie konstant der BVB unter ihm eigentlich punktet. Und das darf man ja auch nicht vergessen, die ersten Spiele liefen ja auch nicht ganz so rund. Also das sind ja quasi eigentlich nur ab dem Punkt, wo man dann auf diese Dreier-Fünfer-Kette umgestellt hatte, was dann der Erfolg war, um noch in die Champions League einzuziehen und jetzt eben diese stabile Saison zu spielen. Mhm. Und ich finde tatsächlich, da kann man Niko Kovac ja nicht genug den Hut vorziehen, weil wir reden auch immer wieder darüber, ist der Kader dann eigentlich überhaupt gut genug, um die Bayern anzugreifen? Da sage ich auch, also eigentlich sind die Bayern auch nächste Woche ganz glasklarer Favorit. Mhm. Aber inzwischen glaube ich auch, die Bayern denken zumindest mal nach. Ich glaube nicht, dass sie zittern, aber ich glaube, sie denken zumindest nach.
Ist das denn Überperformance aus deiner Sicht?
Ich glaube, das ist Performance am Limit.
Ja.
Und an jeder, ja, ich finde, es gibt jetzt keine Vollenttäuschung in dieser Saison eigentlich, sondern ja, jeder spielt sich so ein wenig an sein Limit. Ich hatte das gerade auch schon gesagt, jetzt mit der neuen Achse, beispielsweise an Karim Adeyemi, der im Saisonanfang noch sehr wichtig war, spielt aktuell wenig eine Rolle. Joe Bellingham zum Beispiel spielt jetzt eine Rolle, der am Anfang noch gar nicht dabei war, ebenfalls wie Maxi Bayer. Also diese Rollen haben sich auch ein wenig geändert. Und diese Spieler, ja, spielen eben gerade das, was sie können und sind halt vor allem fit. Und das sind zwei große Unterschiede zu den Vorjahren, was ja auch Niko Kovac immer wieder, ja, fordert von den Jungs. Ja,
wo du die Fitness ansprichst, gerade jetzt Bayer und Brandt waren ja auch zwei gestern gegen Atalanta, die auch mit nach hinten gearbeitet haben, die auch mit dafür gesorgt haben, dass eben dann um den neuen Mann, um Reggiani auch nicht so viel vielleicht anbrennen konnte.
Genau, das ist gerade ja das, was Niko Kovac bei Maxi Bayer beispielsweise, der hat ihn gestern auch nochmal sehr hervorgehoben, dass das ein Arbeiter ist für die Mannschaft. Man wünscht sich fast manchmal ein bisschen, dass er einen Tacken egoistischer sogar noch ist, wenn er dann auch die Bälle mal in der Tiefe hat und nicht immer noch den Mitspieler sucht. Hat sich jetzt trotzdem mit einem Tor belohnt dann gestern. Aber ja, das schätzt Niko Kovac schon sehr an ihm, denn wir haben das Beispiel Jamie Gittens in der vergangenen Saison gehabt. Der hatte irgendwann bei Niko Kovac gar keine Rolle mehr gespielt. Ja, auch aus dem Hintergrund, weil er nicht so gut trainiert hat und weil er eben defensiv nicht diese Stärke mitgebracht hat. Da hatte er dann eher einen Maxi Bayer auf Außen spielen lassen, obwohl das nicht so seine Stärke eigentlich ist. Aber der hat eben, ja, der ist marschiert, der hat mal Luft für die Mannschaft. Und ja, das ist das Prinzip Niko Kovac, der belohnt harte Arbeit. Das sagt er nicht nur auf jeder Pressekonferenz, sondern zieht das auch durch. Und man muss aber auch einfach mal sagen, dass es halt funktioniert. Also ich war auch jemand, der so die Hinrunde relativ dann auch kritisch begleitet hat, obwohl die Ergebnisse gut waren. Aber ich finde jetzt irgendwann, gerade mit dem Sieg, mit dem späten Sieg in Wolfsburg, wo man das ja mit dieser Einzelaktion von Metscher, dann über Silva und Guirassy, der sich damit aus seiner Torkrise geschossen hat, da saß ich dann im Zug und da haben auch die Fans wieder von der deutschen Meisterschaft gesungen. Die ganzen 2,5 Stunden bis Dortmund liefen da die Meisterschaftslieder. Und war das vielleicht noch sehr, sehr ironisch in den letzten Wochen zuvor? Mhm. Ist es jetzt inzwischen, finde ich, schon zumindest ein kleiner Glaube da, dass es wirklich, wirklich klappen kann in dieser Saison. Und die Zahlen zeigen es ja alle. Man spielt die beste Saison, glaube ich, seit 15 Jahren. Und ja, das ist einfach brutal gut, was die Zahlen angeht.
Naja, und mit den Werten, die du eben schon zitiert hast, in Richtung Niko Kovac bei seinen 36 Spielen, das sind ja auch durchaus Punktzahlen, womit man früher schon mal eine deutsche Meisterschaft geholt hätte.
Genau, die Bayern sind natürlich lange einsam vorwegmarschiert. Dann hatte man relativ überraschend gegen Augsburg verloren, wo ich dann auch dachte, okay, haben sie vielleicht nicht ganz ernst genommen, so mit dem Augenzwinkern. Dann das 2-2 gegen HSV, das hat aber schon stutzig gemacht, finde ich, dass man da wirklich zweimal in Folge eben diese Reaktion nicht gezeigt hat. Und ich glaube, das hat auch beim BVB nochmal so ein bisschen das Kitzeln begonnen. Aber natürlich, der BVB ist eben leider nur so gut, wie halt auch die Bayern sind. Und die sind halt faktisch besser. Und deshalb, da wiederhole ich mich jetzt, auch nächste Woche sind sie für mich klarer Favorit. Und auch ehrlich muss man sagen, oftmals, wenn es dann um was ging, ja, ist der BVB gegen die Bayern dann doch schon untergegangen. Deshalb bin ich sehr gespannt, wie das am 28. Februar wird. Und ich traue mich da auch keine Prognose, die ist auch ehrlicherweise leider nicht ganz so gut aus BVB-Sicht. Aber ich habe es ja gerade schon gesagt, ich glaube schon, dass die Bayern zumindest langsam mal ins Grübeln kommen. Ja. Auch wenn ich ehrlicherweise glaube, dass sie sich auch selbst schon noch deutlich besser sehen als die Dortmunder.
Nun muss man natürlich auch mal auf die Begegnungen gucken, die der BVB dann eben zuletzt gewonnen hat. Nehmen wir nur mal die letzten Partien, in denen auch Guirassy dann wieder getroffen hat. Heidenheim, Zittersieg, Wolfsburg eben auch Zittersieg. Aber du musst diese Spiele natürlich am Ende auch ziehen, um einfach die Punkte zu haben. Und das ist ja das, was vor allen Dingen in der Tabelle dann zählt. Die Bayern haben zum Beispiel gegen Augsburg ja verloren, aber dann eben der Sieg gegen Mainz. Also das sind ja alles Mannschaften, die dann eher ja doch die untere Reihe der Liga-Kontrahenten repräsentieren. Atalanta, gut, die kamen jetzt eigentlich aus einem Formhoch, aber hatten eben die von dir schon angesprochenen Probleme. Also Leipzig dann und Bayern, natürlich ein ganz anderes Kaliber.
Genau, die Wochen der Wahrheit, die heißen Knallerwochen im Februar, wie man es auch immer nennen will. Ich möchte da nur auch noch mal einen Schritt zurückgehen. Ich hatte ja gerade diese Jahrestabelle, diese Jahrespunktzahl angesprochen. Und ich weiß gar nicht, wie oft wir dann auch schon gesprochen haben, okay, aber jetzt müssen sie es mal wirklich zeigen. Und ich finde schon, dass wenn man das jetzt mal über dieses ganze Jahr sieht, da ist einfach eine Konstanz da und die lässt sich auch nicht wegreden. Und da ist für mich auch dann egal, man hat in diesem Jahr gegen alle Gegner gespielt. Man hat nur gegen den FC Bayern in dieser Bundesliga-Saison verloren und das sogar am Ende noch knapp, auch wenn die erste Halbzeit ja sehr unterlegen war. Aber in der zweiten war man da auch gut und sicherlich die Mannschaft, die sich mit am besten präsentiert hat in München. Man hat sich im Gegensatz zu den anderen Mannschaften, die sich da im Champions-League-Rennen tummeln, auch nie abschlachten lassen, wie es beispielsweise Leipzig passiert war, wie es sogar Leverkusen auch, ich glaube 0-3 passiert war. Und für mich ist das schon eine Konstanz. Und wie gesagt, wir können jetzt auch wieder die Wochen der Wahrheit ausrufen. Natürlich sind die Gegner schwerer. Und dann wird sie natürlich auch wieder zeigen, in welche Richtung es dann jetzt am Ende geht. Ob es dann nur die Champions League Qualifikation ist, in Anführungszeichen. Oder eben doch vielleicht noch eine Bayernjagd in letzter Minute. Aber ich bin da tatsächlich doch relativ optimistisch. Auch was das Spiel jetzt in Leipzig am Samstag angeht. Ich halte den BVB da für so gefestigt aktuell, dass man da ja nicht verlieren wird zumindest. Das ist ja auch so ein Kovac-Ansatz, wenn man schon nicht gewinnt, darf man auch nicht verlieren. Und ja, dann kommen eben die Bayern. Wie gesagt, ich glaube nicht, dass es am Ende für den ganz großen Wurf reicht, aber ich glaube, den zweiten Platz, den wird man schon sehr, sehr schnell zementieren.
Ja, und man muss ja auch den Trend dann mal sehen. 5:1-0-Führung jetzt schon in Folge, im 5. Pflichtspiel in Folge. Das ist auch die Einstellung eines Vereinsrekords. Dann überhaupt 2026 im Schnitt 2,3 Tore pro Spiel. Und das liegt natürlich vor allem auch daran, dass Serhou Guirassy jetzt mittlerweile wieder trifft. Ist das jetzt schon die Auferstehung des Serhou Guirassy?
Ja, ich habe da auch einige Memes die letzten Wochen gesehen. Irgendwann ist er einfach aufgewacht, hat gemerkt, oh, ich bin ja noch Profifußballer. So, das fand ich ganz amüsant. Aber ja, Guirassy, das war so das große Rätsel in Dortmund. Und seine Tore haben natürlich in der Hinrunde, beziehungsweise auch im Januar, sehr gefehlt. Und wenn man jetzt mal überlegt, vielleicht 5-6 Tore mehr, dann hätte man wahrscheinlich auch über diese spielerischen Armutsspiele, so nenne ich es mal, nicht oft gesprochen. Wie gesagt, dieses Heidenheim-Spiel, dieser Elfmeter war, glaube ich, so ein wenig der erste Brustlöser. Und dann war das dieses Tor in Wolfsburg, wo er gemerkt hat, okay, ich stehe wieder da, wo ich stehen muss. Mhm. Er hat von Niko Kovac, ehrlicherweise, fand ich auch teilweise zu Unrecht, immer wieder Support bekommen. Er hat ihn immer gestützt. Ich finde, da darf er sich auch glücklich schätzen. Es gab diesen verweigerten Handschlag in Leverkusen. Es gab dann, wie gesagt, viele Leistungen, die wirklich zum Stirnrunzeln waren, so muss man es schon sagen. Aber wie gesagt, er hat auch in der Mannschaft und gerade halt eben vom Trainer immer das Vertrauen bekommen. Ich glaube, er saß nur einmal draußen für Fabio Silva dann in der Startformation. Und ich glaube, Kovac, ich habe ihn gerade als Fuchs bezeichnet, und der ist nun mal auch schon so lange im Geschäft, er weiß, irgendwann wird der Stürmer dann auch wieder liefern. Und das tut er aktuell. Und ich habe es auch ganz am Anfang gesagt, dieses Selbstvertrauen steht dann halt jetzt da, wo Rias dann hinflankt und köpft ihn halt rein. Und dann ist er auch nicht zu verteidigen. Also über seine Qualitäten haben wir auch letztes Jahr schon unglaublich gesehen. Niko Kovac hat ihn als Lebensversicherung bezeichnet. Ja. Die ist er es eben auch. Und ich glaube, er hat jetzt auch in 24 Champions-League-Spielen 24 Torbeteiligungen und so viele wie kein anderer in diesem Zeitraum.
17 Tore und 7 Assists, genau.
Und das ist schon wirklich brutal stark. Gestern ja noch eine sehr traurige Botschaft dann nach dem Tor vermittelt. Seine Nichte ist wohl verstorben, seine Kleine. Und das ist natürlich schon wirklich sehr traurig. Da hat er nochmal ein Zeichen nach oben dann irgendwie senden wollen, offensichtlich. Aber zurück zum Sportlichen. Gyrassi kann man nicht ersetzen. Er ist der Stürmer Nummer 1. Und wenn der BVB die Bayern angreifen will, dann braucht er ihn jetzt wirklich in Höchstform. Anders geht's nicht.
Also war es auch tiefe Überzeugung von Kovac, dass er an ihm festgehalten hat? Oder war es auch sowas, naja gut, er hatte keine große Alternative. Fabio Silva hat sich jetzt nicht unbedingt aufgedrängt.
Ja, da würde ich dir sogar teilweise widersprechen. Ich finde schon, dass sich Silva in seinen Einwechslungen sehr oft aufgedrängt hat. Das Problem war, wenn er dann gestartet ist, dann hat er nicht so richtig gezündet. Denn ich finde, Silva, der bringt schon viel Energie mit, gerade in diese Spiele. Aber wir müssen jetzt auch mal drauf schauen. Wir haben jetzt, glaube ich, nach dem 22. Spieltag, bei 23., jetzt habe ich es nicht ganz im Kopf, so viele Spiele sind es beim BVB immer wieder, aber er hat halt noch kein Bundesliga-Tor geschossen. Und so viel er sich dann aufreibt, ja, so viel er sich bemüht, am Ende steht halt vielleicht eine Saison ohne Bundesliga-Tor und damit darf man halt nicht zufrieden sein. Und deshalb ist Gyrassi weiterhin ganz klar der Stürmer Nummer 1. Und Silva muss sich damit der Reserverolle begnügen, obwohl er nach Einwechslung immer wieder eigentlich für Furore sorgt und auch schon einige Vorlagen hat.
22 Spiele sind bisher absolviert, jetzt kommt der 23. Spieltag. Aber was hat Gyrassi aus deiner Sicht vor allem wieder treffsicher gemacht? Du hast gesagt, er steht jetzt wieder da, wo er dann eben auch in Aktion kommt, dass er seine Torgefahr ausspielen kann. Er hatte ja in dieser Phase, wo er nicht gespielt hat, Ausflüge auf dem linken Flügel gehabt, sich sehr tief fallen lassen. Warum hat er das gemacht und brauchte er jetzt vielleicht dann auch irgendwie von Kovac oder auch von Ricken, soll es ja auch laut Sportbild nochmal eine Ansage in der Kabine gegeben haben, diesen Input, dass er dann doch eben sich auch vielleicht wieder traute, einfach sich vorne reinzustellen? Wollte er irgendwas anders oder fehlte es dem Aufbau der Dortmunder generell daran, ihn eben in Szene zu setzen?
Genau, also er wurde natürlich auch nicht wirklich immer gut in Szene gesetzt. Und wenn er dann hatte, ich erinnere mich da an eine Chance, ich glaube gegen Inter Mailand war es, wo er aus 8 Metern allein zum Schuss kommt, zum möglichen 1:0 und da relativ kläglich vergibt und dann im Rasen versinken möchte, so sah es aus. Also da fehlte auch einfach der erhobene Kopf, so sehe ich es mal, und die breite Brust. Also definitiv ist das ein sehr großer Faktor. Das war das gerade diese, auch Rickenansage angesprochen. Mhm. Ich hatte das jetzt auch nur am Rande verfolgt, aber ehrlicherweise war das rund um das Leverkusen-Spiel, rund um diesen verweigerten Handschlag soll das ja gewesen sein. Und ehrlicherweise war das auch bekannt. Also Ricken hatte das damals sogar auch gesagt, dass er nicht oft in die Kabine geht. Aber da hat er es getan, weil es geht um die Werte von Borussia Dortmund. Also das ist auch schon, wie gesagt, ja lange her und damals auch bekannt gewesen, dass Ricken da in der Kabine gesprochen hat. Und zur Causa Gyrassi, aber vor allem auch generell, wie sie die Spieler präsentieren sollen. Denn es gab ja dann auch diesen Vorfall mit Adeyemi auch, diesen Wechselzoff, als er da in die Kabine marschieren wollte. Das war gegen Gladbach. Und seitdem ist es ehrlicherweise dann auch nicht mehr vorgekommen. Und ich glaube schon, dass es bei Gyrassi ein volles Selbstvertrauen-Ding ist. Wenn du halt, das ist, glaube ich, relativ platt, aber wenn dann einmal diese Flasche aufgeht, dann läuft es halt. Und ich glaube, es hat auch niemand bestritten, ehrlicherweise, dass Gyrassi das in sich trägt. Ich meine, der hat in der vergangenen Saison eben den BVB zur Champions League geschossen. Der war der beste Torjäger der Champions League. Und sowas verlernst du ja nicht. Und er ist jetzt einmal durchs Tal gegangen und ich glaube, dass es jetzt in regelmäßigen Abständen wieder weitergeht und er dem BVB noch einige wichtige Tore erzielen will. Denn auch er will ja Auch er will ja wahrscheinlich im Sommer nochmal einen Vertrag unterschreiben, irgendwo, so wie man das hört.
Irgendwo, und ja, aber wo? Auch beim BVB, weil Mario Basser soll gestern bei den Kollegen von Sport 1 im Fan-Talk da auch Theorien geäußert haben, dass es vielleicht auch woanders sein könnte.
Ja, er hat ja eine Ausstiegsklausel im Vertrag, ja. Die ist bekannt für ausgewählte Top-Vereine in Europa. Ja. Gleichzeitig wird immer wieder mit einem Interesse auf Saudi-Arabien kolportiert. Mhm. Und ich würde jetzt nicht meine Hand dafür ins Feuer legen, aber ich glaube, die Wahrscheinlichkeit ist nicht ganz gering, dass er im Sommer nochmal den Verein wechseln wird. Mhm. Und dann hat er für den BVB, finde ich, sportlich zwei herausragende Jahre gezeigt, wenn das jetzt so weitergeht und er Treffsicherheit zeigt. Aber ich glaube, dass es dann auch, ich glaube, so emotional ist es jetzt, glaube ich, nicht die ganz, ganz große Verbundenheit mit dem BVB, aber sportlich eine herausragende Figur.
Jetzt hast du seine Stärken natürlich schon charakterisiert und eben auch gesagt, jetzt wo er im Strafraum wieder steht und da in die Torgefahr kommt, funktioniert es wieder. Heißt aber auch, dass es außerhalb des Strafraums eben nichts wird. Also ist ja auch schon dann recht eindimensional. Kann das gegen Top-Teams, jetzt Leipzig vielleicht nicht so sehr, aber vor allem gegen Bayern, dann auch zu einer Gefahr werden, dass er vielleicht auch zu leicht ausrechenbar ist, weil ja gerade die Bayern sicherlich auch ein bisschen anders verteidigen werden als Mainz, Heidenheim, Wolfsburg.
Definitiv, du hattest ja gerade auch mal dieses tiefer Fallen oder auf die Flügel ausweichen angesprochen. Das ist mir zum Beispiel jetzt gestern, so unterschiedlich kann man es dann manchmal auslegen, zum Beispiel gut aufgefallen. Guirassy hat gestern so als Wandspieler fungiert, wodurch dann Brandt und Bayer dann in die Spitze gegangen sind. Also quasi relativ einfaches Modell, was immer so ein wenig an Robert Lewandowski in Dortmund erinnert, der auch damals eher so dieser Zehner war, fast schon auch ein Spielmacher, vielleicht nicht ganz so tief wie Harry Kane, aber so in dieser Art und Weise. Hat dann ja gestern das 2:0 auch über die linke Seite mit einem starken Dribbling vorbereitet, was man lange von Serhou Guirassy nicht gesehen hatte. Und ich habe auch das Gefühl, dass dadurch, dass dieser Knoten so ein wenig geplatzt ist, er auch wieder mehr diesen Blick für den Mitspieler hat. Denn es gab ja schon die ein oder anderen, ja, ich hatte diesen verweigerten Handschlag schon angesprochen, als er ausgewechselt worden ist in Leverkusen, was vollkommen unnötig war bei einem ersten Top-Team-Sieg in dieser Saison, hatte das dann das Thema überstrahlt. Und damals hatte man schon, er will es auch irgendwie erzwingen. Also er will sich auch selbst zeigen, ich bin hier der große Stürmer, und es klappte eben nicht. Und jetzt, wo er weiß, ich mache meine Tore, ich habe meine Chancen, dann setzt er halt auch den Mitspieler nochmal eher ein, um dann vielleicht auch den Ball nochmal zurückzukommen. Also ich finde, das ist auch nochmal ein großer Punkt, der da in die Rolle spielt. Und insgesamt muss man ja bei Borussia Dortmund sagen, ich hatte zwar gerade den Sieg in Leverkusen angesprochen, doch wenn man auch in diesem Jahr mal schaut, in Tottenham, ein angeschlagenes Tottenham, sah man sehr, sehr schlecht aus. Man hat gegen Inter Mailand ja in einem sehr kuriosen Spiel irgendwie, also das Spiel war ein 0-0-Spiel oder 0-1-Spiel. Also ich fand dafür, dass es da doch um sehr viel ging, war relativ wenig drin. Ja. Und am Ende hat man halt gegen diese Teams dann oft auch doch sehr schlecht ausgesehen. Man hat die Bayern eben ja auch verloren. Man hat Leipzig unentschieden gespielt, Stuttgart unentschieden gespielt. Also man hat die Top-Teams jetzt auch nicht reihenweise geschlagen. Und sicherlich ist das dann auch ein Faktor, wie du es richtig ansprichst.
Aber du hast eben schon gesagt, er ist die Lebensversicherung. Das hatte Kovac ja auch gesagt. Wie abhängig ist denn der BVB dann von ihm, aber vor allem in der aktuellen Phase auch von Julian Riasson?
Ja, schon sehr. Aber bei Riasson würde ich es eher ins Positive heben. Ich glaube, das ist auch nicht erwartbar gewesen, dass er jetzt, glaube ich, 14 Vorlagen in dieser Saison schon hat.
Ja, vier allein gegen Mainz.
Vier allein gegen Mainz, genau. Also man sagte ja schon, ich glaube, die Dortmunder haben selber gepostet, der neue Cafu hinten rechts. Fand ich ganz lustig. Ich hätte da irgendwie auch immer spaßensweise der neue Beckham, der neue Flankengott gesprochen. Und ja, man ist schon abhängig natürlich von den Toren von Guirassy. Denn ich hatte es ja gesagt, wir haben auch deswegen immer viel über diese minimalistische Spielweise diskutiert, weil er halt einfach nicht funktioniert hat. Also das hatte ich ja auch schon gesagt, wenn man 5-6 Tore mehr hat, dann passiert das gar nicht. Und dann spielt man auch vielleicht nicht so ein Spiel 1-1 gegen Hamburg, sondern gewinnt das halt vielleicht 3-1 oder 2-0 und entscheidet das vorher schon. Also der BVB ist definitiv abhängig, wie jede andere Top-Mannschaft von seinem Top-Stürmer, keine Frage. Aber man hat das insgesamt doch auch ja sehr ansprechend eben einmal umgehen können. Also man hat ja doch dann die Spiele irgendwie gewonnen. Dann ist halt ein Julian Brandt getroffen, der schon öfter das 1-0 erzielt hat, eine große Stärke von ihm. Karim Adeyemi hat am Anfang der Saison doch regelmäßig getroffen. Felix Metscher kommt immer stärker ins Spiel und schafft jetzt, finde ich, auch diesen Übergangsbereich zwischen Mittelfeld und Sturm eben noch besser anzugehen. Gestern auch wieder einige Dribblings dabei gewesen, wo er das Spiel anschiebt. Und das sind für mich aktuell so die Figuren, die da vorangehen.
Also Plan B durchaus vorhanden, wenn denn die Flanken vielleicht zugestellt würden und Riasson dann nicht so sich in Szene setzen kann oder Guirassy in Szene setzen kann, wie es dann eben jetzt in den letzten Spielen vor allen Dingen der Fall war.
Ja, genau. Ob es dann, wie gesagt, gegen die Bayern reicht, da würde ich immer noch ein mittelgroßes Fragezeichen hintersetzen. Auch da kommt sicherlich drauf an, wie auch dieses Stadion angezündet wird. Denn ich hatte auch vor dem Interspiel mal die Geschichte gemacht. Der BVB hatte, glaube ich, 4 Jahre zu Hause ein Champions-League-Spiel nicht verloren. Mhm. Edin Terzic hat gar keins verloren. Nuri Sahin dieses eine gegen den FC Barcelona 2-3 in der Gruppenphase. Und Niko Kovac hatte bis zum Interspiel auch noch keinen verloren. Und da sieht man mal, was tatsächlich dieser ja, Tempel, wie er dann gerne auch von den Spielern genannt wird, doch ausmachen kann. Und ich glaube, das wird auch ja, gegen Bayern, sollte es wirklich nur noch diesen 6-Punkte-Rückstand sein, was man ja auch erstmal abwarten muss. Der BVB hat jetzt natürlich erst ein paar Tage später jetzt eben in Leipzig, dann Bergamo, sind schon anstrengende Wochen und dann kommen halt die Bayern. Im Gegensatz dazu ja, können die Bayern sich mehr oder weniger ausruhen, haben die ganze Woche Zeit. Auch das hat sich der BVB selbst zuzuschreiben. Diese Spiele gegen Bergamo waren Spiele, ja, die eigentlich keiner brauchte, denn man hat sich diese gute Ausgangsposition in der Champions League halt, die Spiele hatte ich gerade schon angesprochen, selbst so ein wenig, ja, selbst versaut. Ja. Man hatte 2-0 gegen Bodo Glimt geführt und hat das noch verspielt zu Hause gegen die Norweger im Dezember, dann eben diese 2 Niederlagen. Und ich glaube, vielleicht wurde sogar ein wenig da dann diese letzte Meisterchance noch verspielt, denn ich glaube, wenn man jetzt 2 Wochen ausgeruht hätte, man hat das jetzt auch gesehen gegen Mainz, was so eine Woche dann doch auch spielerisch tut. Man kann Sachen einstudieren. Man hat jetzt vor allem an diesen Standards gearbeitet, die ja eine wirklich große Stärke geworden sind jetzt von Julian Riasson auf der anderen Seite Svensson. Und deshalb glaube ich schon, dass man da dann auch, sollte es diese 6 Punkte geben, wird dieses Stadion brennen. Und dann kann ich mir alles vorstellen. Aber wenn es jetzt ein ansatzweise normales Bundesligaspiel werden wird, dann glaube ich, dass die Bayern da ganz klar die Nase vorn haben.
Jetzt hätte Dortmund gegen Atalanta ja auch noch ein Tor mehr machen können, vielleicht auch 2 sogar, und dann wäre die Sache noch mehr gegessen gewesen. Wäre das denn mit Blick auf das Bayern-Spiel besser gewesen oder der Rhythmus vielleicht dann auch, dass man eben nicht abschaltet, sondern weiter gefordert ist, dass man wach bleibt dann nächste Woche erstmal in der Champions League und dann eben auch mit einem da positiven Gefühl dann rausgeht und eingespielt ist gegen die Bayern? Das ist eine Glaubensfrage wahrscheinlich auch irgendwo.
Genau, wenn du gegen Bayern verlierst, dann wird am Ende gesagt, ja, es hat geschadet, wenn du da gewinnst. Ja, super, wir sind im Rhythmus geblieben. Das sind immer so ein bisschen Diskussionen. Da habe ich jetzt persönlich, also keine persönliche Meinung zu. Sicherlich wäre das möglich gewesen und das hätten sie auch gerne genommen, dieses 3-0 noch zu erzielen. Denn man hatte schon noch einige gute Gelegenheiten, die man dann vielleicht jetzt nicht ganz so ausgespielt hat. Mhm. Aber insgesamt habe ich den Auftritt gestern doch als sehr reif, sehr souverän gesehen. Und tatsächlich habe ich die Stimmung auch lange im Stadion, obwohl sogar 5.000 Zuschauer nicht dort waren. Also war ja nicht ausverkauft, 76.000 waren nur da. Nur muss man ja wirklich in Dortmund sagen, denn ich weiß gar nicht, seit wann das Stadion mal wieder nicht ausverkauft gewesen ist.
Die anderen waren bei
Grönemeyer. Ja, das stimmt.
Und oder im Stau.
Oder haben wir, ich habe auch kurz überlegt, umzudrehen übrigens, aber davon ab. Genau, da habe ich auch gemerkt, das war schon mal wieder gestern so eine Europapokalnacht. So, und denn man muss ja mal sagen, am Ende ist es ein Playoff-Spiel, ein K.O.-Spiel in der Champions League. Und so richtig euphorisiert, ich hatte es ja gerade schon gesagt, das sind Spiele, die keiner brauchte, war jetzt keiner. Atalanta ist da jetzt auch nicht der Gegner, wo man sagt, boah, das ist aber hier die internationale Spitzenklasse. Und gerade da war eben diese Gefahr. Und deshalb fand ich das doch sehr stark, wie erwachsen der BVB das dann runtergespielt hat. Und ob man jetzt 2-0 oder 3-0 gewinnt, ich glaube auch da, der BVB will da auswärts nicht verlieren. Und dann nimmt das Ergebnis dann ganz entspannt mit nach Hause. Und
hinterher interpretiert man es dann sowieso so, wie es gerade passt. Übrigens auch vielleicht in der Abwehrfrage. Da könnte man ja auch sagen, der Plan mit Reggiani ist aufgegangen. Man könnte aber auch sagen, war es ein Plan oder war es nur der Beweis dafür, dass es eigentlich keinen Plan gibt, weil man letztlich zu wenig Abwehrspieler im Kader hat?
Das ist eine sehr schöne Frage, sehr schön formuliert von dir, Malte. Das ist eine schwierige Frage, denn ich habe auch mit den Verantwortlichen natürlich dann rund um das Transferfenster, als es dann geschlossen war, auch lange gesprochen, beziehungsweise länger gesprochen. Da wird gesagt, dass eben da fällt dann auch plötzlich der Name Lennart Kahl. Mhm. Denn in München wurde auch zu Beginn der Saison der kleine Kader kritisiert. Und nur deshalb kommt ein Lennart Kahl natürlich auch zum Spielen und hat natürlich dann jetzt auch wahrscheinlich unerwartet so gut performt, wie er es dann getan hat. Und der BVB hat nämlich auch einige Juwelen in der Hinterhand, wo schon Fans und auch Experten schon länger fordern, die müssen mal von alleine gelassen werden. Auch da habe ich mich noch ein wenig umgehört. Es hieß dann aber, es gibt beispielsweise, führt wahrscheinlich für den Podcast hier zu weit, aber ein Matisse Albert, ein Samuele Inacio, ein Luca Reggiani, ein Moussa Kaba, ein Mittelfeldspieler. Das sind so die Jungs, die sind da hinten dran. Und die sind jetzt auch im Profi-Trainingslager gewesen. Und da wird eben gesagt, wenn wir jetzt noch jemanden holen, dann verbauen wir diesen Jungs den Weg, die jetzt peu à peu vielleicht in der Rückrunde schon eben eingebaut werden können. Mhm. Jetzt ist natürlich die Situation, 4 Innenverteidiger sind verletzt. Man kann sagen, das ist Pech. Man kann aber auch sagen, ein Niklas Süle ist immer mal wieder angeschlagen gewesen. Ein Emre Can war auch in der Hinrunde nicht ganz fit. Also das darf man dann schon auch als Kaderplaner so einplanen oder muss es einplanen. Ja. Und dass ein Luca Reggiani jetzt diese 90 Minuten gegen in einem K.O.-Spiel kriegt, das war so auf gar keinen Fall eingeplant. Also das war eher wirklich eine Notsituation. Denn Luca Reggiani gehörte eben auch nicht zu diesen Talenten, die schon zum Beispiel vorzeitig in die U23, in die Regionalliga hochgezogen worden sind, sondern er ist weiter in der U19 eigentlich drin. Also, aber so gehen ja manchmal Karrieren auch ein wenig auf. Ich finde, er hat natürlich ein wenig nervös gewirkt, ist ja auch klar, und spielt zwar auch noch gegen eine italienische Mannschaft als 18-jähriger Italiener. Aber insgesamt hat er es dann souverän gemacht, auch mit der gelben Karte im Rücken hat er in der 18. Minute für sein erstes Foul, glaube ich, eine harte gelbe Karte, wie ich fand, gekriegt. Und ja, so wie ich habe gerade gesagt, so gehen Karrieren auf. Aber ich persönlich glaube auch, und so höre ich das auch aus dem Verein, dass das mit den Talenten jetzt nicht so weitergeht, wenn die Jungs alle zurückkommen. Also die werden peu à peu dann auch wieder in ihre Mannschaften kommen. Und ich glaube jetzt nicht, dass schon in der Rückrunde der große Talente-Boom, sage ich mal, beim BVB kommt, sondern dass es erstmal mit der gestandenen Mannschaft so weitergeht und Luca Reggiani aber jetzt natürlich auf sich aufmerksam machen konnte. Und das macht ja auch was mit dir. Gleichzeitig läuft sein Vertrag auch nur noch bis 27, soweit ich weiß. Also auch das ist natürlich nochmal ein Zeichen gewesen. Pass auf, Junge, bleib hier. Bei uns hast du eine Perspektive.
Bei uns im FIFA-Pitch-Newsletter fiel die These, wer europäische Ambitionen formuliert, muss auf der Innenverteidigerposition mehr als 2 echte Optionen haben. Bayern hat 5, Real auch. Wie würdest du sagen, vor allen Dingen auch vor dem Hintergrund, dass ja die Anselminho-Leihe abgebrochen wurde, hätte man da von Seiten Sebastian Kehls dann nicht vielleicht dann trotzdem noch irgendwie reagieren müssen?
Ja, auch das ist eine Frage der Alternative, meiner Meinung nach. Ich persönlich kann leider jetzt nicht die Alternative auspacken, die dann vielleicht am letzten Tag nochmal angeboten worden ist. Da ist mir jetzt kein Name bekannt, ehrlicherweise. Aber die Frage ist ja, und da kenne ich auch Niko Kovac oder das hinter den Kulissen so ein wenig auch ganz gut, bis dann ein Spieler, der am letzten Transfertag kommt, bis der bei Niko Kovac das Fitnesslevel hat, wo er sagt, das ist ein Junge, den kann ich hier 90 Minuten bringen. Also das wäre fast schon ein Wunder, wenn das ein externer Neuzugang mitbringen würde. Und also diese Voraussetzungen, die Niko Kovac an den Tag legt, um Bundesligaspieler zu sein, die sind schon wirklich groß. Auch das ist ein Grund übrigens, warum die Talente noch nicht vielleicht die ganz große Rolle spielen oder gespielt haben in der Hinrunde und noch nicht bereit waren eben dafür. Aber der setzt da schon sehr, sehr hohe Maßstäbe an. Und ist halt die Frage, ob es dann eine Soforthilfe wirklich gegeben hätte. Ja. Oder vielleicht mit Blick auf den Sommer, den würden wir sowieso holen und ein kleiner Vorgriff. Das ist, wie gesagt, auch, das kann man so oder so interpretieren. Ich finde das auch ein brutales Risiko und es wirkte auch so, dass man auf den Anselminho-Abgang, der sich ja sogar ein wenig abgezeichnet hatte, auch wenn, also dass es diese Klausel gab, war klar. Abgezeichnet hat sich ehrlicherweise nicht. Chelsea hat es ja, wenige Stunden vor Ablauf dieser Klausel dann gezogen, was den BVB auch maximal irritiert hat. Aber so ist halt das Spiel, wenn man mit den Chelseas dieser Welt spielt und da muss man halt damit leben. So ist es halt, das ist das Geschäft. Und da wirkte man dann schon, finde ich, ein wenig unvorbereitet. Da hatte man Filippo Manu noch eingeplant, der sich dann unglücklicherweise verletzt hat. Can und Süle habe ich gerade schon angesprochen. Jetzt ist Schlotterbeck auch noch in dieser Saisonphase verletzt. Finde ich jetzt auch. Natürlich, Verletzungen sind Pech. Aber ist natürlich auch sehr unglücklich, gerade irgendwie so ein wenig in Bezug auf seine Vertragsentscheidung auch so ein wenig. Schon eine bittere Geschichte. Und am Ende komme ich dann, mach die Klammer zu, hast du noch den Waldemar Anton als letzten Mann hinten drin und der führt das Ganze dann irgendwie durch.
Ist das was Sebastian Kehl noch auf die Füße fallen kann?
Also, natürlich kann das auf die Füße fallen. Und Sebastian Kehl kriegt ja sowieso sehr viel Kritik, gerade auch im März von Fans, von Experten ab. Keine Frage. Ich persönlich, man kann auch sagen, dass der Weg natürlich mutig ist, so ein wenig, jetzt einen Luca Reggiani dann auch reinzuwerfen, was ja dann Kovac auch getan hat. Natürlich ist es in irgendeiner Form gewisserweise fahrlässig vielleicht. Ich hatte das mal in einem Text als Mut zur Lücke beschrieben, wie früher in Klausuren. Wenn man vielleicht nicht so ganz vorbereitet war, aber wenn es halt gut geht, ist überragend. Wenn nicht, tut es halt weh. So, und so würde ich auch bei der Formulierung bleiben. Mhm. Und vielleicht bei Sebastian Kehl nochmal eindrehen, den hatte ich neulich schon mal gesagt. Und den finde ich sehr treffend, wie aktuell oder vielleicht noch vor 2, 3 Wochen auch dieses Bild in Dortmund war. Leipzig holt Brian Gruder von Brighton, Laie ohne Kaufoption bis zum Sommer. Der Deal wird gefeiert, hat ja jetzt auch schon in der Startelf gestanden und auch, glaube ich, ein Tor schon erzielt. Mhm. Wenn aber Sebastian Kehl bzw. Borussia Dortmund den geholt hätte, hätte ich gesagt, warum machen die das denn? Jetzt verbauen die den Talenten den Weg. Keine Kaufoption hat er sich eingeplant. Jetzt hat er wieder Premier League geguckt und nicht nur die Sportschau. Und wie gesagt, beim BVB hätte man dafür auch wieder sehr, sehr viel Kritik geerntet. Und das finde ich immer einfach nur so als Vergleich, dass man immer alles sehr, sehr negativ sieht. Mhm. Und bislang natürlich ist die Abwehrsituation, das wird auch Kovac nicht gefallen, keine Frage. Aber bis jetzt hat es zumindest den Ergebnissen noch keinen Abbruch getan. Und wenn das dann bis zum Sommer ist, es sind auch nicht mehr so viele Spiele, wenn man ehrlich ist. Die Champions League, man wird gegen Atalanta vermutlich weiterkommen, aber dann wartet halt entweder Bayern oder Arsenal. Und sind wir auch mal da ehrlich, die große Chance auf einen Champions League Run bis ins Finale, die sehe ich da aktuell eben nicht bei diesen Gegnern. Und dann hast du eben noch diese Bundesligaspiele und wer weiß, wie das Bayern-Spiel ausgeht. Natürlich darf man als Verantwortlicher nicht so denken, sondern muss maximal ambitioniert sein. Ja. Aber vermutlich geht es dann in den letzten 6 Spielen darum, den 2. Platz zu festigen. Und das ist mit dem aktuellen Personal aus meiner Sicht total drin. Und wenn man das mal dann diesen realistischen Blick da ansieht, vielleicht einmal so ein bisschen auch zur Erklärung. Das weiß ich jetzt nicht, ob das intern so gesehen wird, aber das sehe ich von außen so. Dann ist es vollkommen okay, wenn man da mit diesem Personal und dann eben im Sommer diesen, ja, vielleicht mittelgroßen Umbruch im Vertrag von Süle, von Can, von Brandt laufen aus. Immer noch nicht ganz klar, wie es da weitergeht. Salih Özcan läuft aus. Einige andere Spieler, Schlotterbeck, Adeyemi steht die Entscheidung an. Da ist dann vielleicht der Punkt, wo man den Kader nochmal neu justieren kann.
Ja, damit hast du die interessanteste und wichtigste Personalie auch schon kurz angerissen. Können wir doch ganz kurz gucken. Du hast ja schon für die Spiele in die Glaskugel geguckt. Wann entscheidet sich denn jetzt der Schlotterbeck-Poker? Guck mal in deine Glaskugel. Vielleicht direkt vor dem Bayern-Spiel, so als Euphorie-Boost?
Das wäre natürlich was im Stadion was auslösen würde, keine Frage. Nico Schlotterbeck hat sich schon in den letzten Monaten so als emotionaler Leader irgendwie nochmal hervorgetan, auch mit seinen Ansagen natürlich. Was ich mich so mal ein wenig frage, was soll sich seit dem halben Jahr, ich habe im September mit ihm ein Interview führen können, ein relativ ausführliches, für unsere BATS, für die Funke Mediengruppe. Und da ging es auch schon natürlich um seinen Vertrag, das war ja auch schon damals Thema, war ja klar, dass er 27 auslaufen wird. Und da hieß es eben, dass es die sportliche Perspektive vor allem ist. Und da frage ich mich dann schon, was müsste sich jetzt in diesem inzwischen halben Jahr eigentlich verändert haben beim BVB, dass er plötzlich völlig überzeugt von diesem Weg Borussia Dortmund ist. Ich finde das schon schwierig. Es ist auch für ihn eine schwierige Entscheidung. Da soll es ja dann diesen Familiengipfel geben mit seinem Papa und seinem Bruder Kevin, der Profi vom FC Augsburg, wo dann die Entscheidung am Ende getroffen wird. Bayern hat jetzt mit Upamecano offiziell verlängert. Sicherlich auch ein Faktor. Ich hatte immer mal wieder gehört, dass es da Verbindungen zum FC Barcelona geben soll, die sich aber bisher auch offensichtlich noch nicht erhärtet haben. Real Madrid war da neulich nochmal genannt worden in der Sportbild, soweit ich weiß. Da hieß es ja auch, dass eine Entscheidung im März fallen soll, rund um die Länderspielpause, Ende März. Das kann sehr gut sein. Ich habe da jetzt persönlich keine Informationen zu, wann wirklich die Entscheidung fallen soll. Ich kann nur sagen, Sebastian Kehl hatte auf meine Nachfrage letzte Woche in Wolfsburg gesagt, wir wollen so schnell wie möglich eine Entscheidung. Da wirkte das doch eher, ob es nicht vielleicht sogar bis zum Bayern-Spiel noch was wird. Aber ich kann mir inzwischen, was ich noch im Dezember fast ausgeschlossen hätte, sogar vorstellen, dass ja Nico Schlotterbeck nochmal verlängert, sich dann diese Ausstiegsklausel vielleicht ab 2027 reinschreiben lässt und mindestens mal noch ein weiteres Jahr in Dortmund spielt. Und das wäre, glaube ich, auch eine faire Konstellation für alle Seiten. Und ich wüsste auch gar nicht, warum Nico Schlotterbeck das schaden sollte. Und wer weiß, was dann sogar mit der Mannschaft auch möglich ist und ob da nicht sogar eine langfristige Zukunft in Dortmund das Beste für seine Karriere ist.
Die BVB-Fans würden sich auf jeden Fall freuen, da bin ich mir relativ sicher. Und sie scheinen ja inzwischen sogar die etwas unattraktivere Spielweise von Niko Kovac zu akzeptieren, weil es eben in Punkten sich niederschlägt. Das war das, was du eben auch schon kurz angedeutet hattest.
Genau, ich habe ja schon berichtet aus meinem Zugerlebnis von Wolfsburg nach Hause. Also da wurde 2:30 Stunden wirklich bis Dortmund Hauptbahnhof nur von der Meisterschaft gesungen und wir sind wieder da und so weiter. Also ich habe da schon das Gefühl, dass sich das gedreht hat, weil natürlich war man ist es ein sehr unruhiges Umfeld in Dortmund. Man wird sehr schnell laut, die Kritik wird sehr schnell laut. Aber das hatte ich auch vorhin schon mal, glaube ich, gesagt oder dir im Vorgespräch. Irgendwann, deshalb habe ich auch diese Jahrestabelle mal rausgeholt. Denn in Dortmund werden ja Jahrestabellen oder fast Meisterschaften sehr schnell rausgeholt, wenn es gerade ins Narrativ passt. Aber diese finde ich, die ist einfach unwiderlegbar. Also irgendwann ist es meiner Meinung nach auch kein Zufall mehr oder kein Glück mehr, sondern ich finde, Niko Kovac hat auch schon was aufgebaut mit der Mannschaft. Und ich hatte letzte Woche auch nochmal mit Karim Adeyemi am Rande eines Termins gesprochen und der sagte immer, wir gewinnen die Spiele und das ist das Wichtigste. Und ich glaube, so sieht das halt auch die Mannschaft auch. Also es ist doch besser, als wenn man, was wird der Fußball vom VfB Stuttgart gelobt, aber am Ende hat der BVB, ich weiß gar nicht, aktuell 9 Punkte mehr auf dem Konto. So, und ich habe doch lieber dann auch als Profi 9 Punkte mehr auf dem Konto und gewinne vielleicht mal ein Spiel lieber 2-1, als ja, dann vielleicht den größten Fußball der Welt zu spielen, aber halt nicht ganz so erfolgreich. Und ich glaube, diese Diskussion muss man an dieser Stelle dann auch einfach mal beenden, vorbehaltlich, was dann jetzt in den kommenden Wochen gegen die Top-Gegner passiert.
Das machen wir und sind gespannt auf den weiteren Verlauf der Wochen der Wahrheit für Borussia Dortmund. Jonas Ortmann von Funke, vielen Dank, dass du da warst heute.
Malte, herzlichen Dank. Liebe Grüße.
Fieberpitch, der Fußballpodcast.